Ein herzliches Willkommen bei einem Tagesseminar. Lasst uns wachsen, das Geheimnis nach dem Neuen Testament. Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus kommen wir in dieser Gemeinschaft zu dir und danken dir, dass du selbst hier in unserer Mitte bist. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Es ist für uns ein Geschenk, ein Vorrecht, das du ihnen schenkst. Wir danken dir für die Rahmenbedingungen, die wir haben dürfen. Zeit, diesen Ort, den Inhalt, die Botschaft, die Lehre, die Verkündigung. Wir danken dir dafür. Du willst unseren inneren neuen geistlichen Menschen aufbauen. Du willst uns begegnen, auch im Bruder, in der Schwester. Du kommst zu uns mit allem, was du an Äußerem uns schenkst und gibst. Und wir geben dir, unserem Gott, die Ehre. Wir möchten dich herzlich um deinen Segen bitten für Hans-Joachim Eckstein, dass du ihn bevollmächtigst, uns das weiterzugeben, aus seinem Wort, was wichtig ist, was zählt, was bleibt, was ewig ist. Und wir danken dir, dass wir mit unserem kleinen Leben gegründet sein dürfen auf dir, unserem Gott. Du wunderbarer, lebender Gott und Vater, Ehre sei dir. Danke, dass du mit uns Gemeinschaft haben möchtest und danke, dass sie in ganz besonderer Weise zum Ausdruck kommt in dieser einzigartigen Beziehung, die wir in und zu und mit Jesus haben dürfen. Und danke, dass dazu auch das Geheimnis deiner Gemeinde zählt. Und es gibt diesem Tag einen guten Lauf, dass du darüber glücklich wirst und geehrt wirst und wir Segen empfangen und der Beziehung zu dir leben dürfen auch heute. Herr, Vater im Himmel, wir hören auf dich. Amen. Amen.
Guten Morgen auch unsererseits, auch meinerseits, ihr Lieben. Wir haben ein faszinierendes und provozierendes Thema. Lasset uns wachsen in Hinsicht auf die Gemeinde. Man könnte fast meinen, es sei das Pfeifen eines ängstlichen Kindes im Walde, das so formuliert, angesichts der Situation, in der wir leben. Wachstum ist ein bisschen ein Euphemismus, eine Schönfärberei, wenn wir darunter die Beschreibung unserer bestehenden Verhältnisse verstehen. Nicht, dass es nicht zurzeit Gemeindeaufbrüche gäbe, nicht, dass es einzelne Gemeinden gäbe, die es schaffen, gegen den Trend zu wachsen. Aber insgesamt ist es gar keine Frage. Ich selbst bin ordinierter Pfarrer der Landeskirche. Für die Landeskirchen und die EKD, die Evangelische Kirche in Deutschland, ist es klar, dass wir in einem statistischen Sinkflug sind, der aber überraschend schnell in einen Sturzflug überzugehen droht. Und wenn jetzt alle die sagen, ich wusste schon immer, warum ich zu den Freikirchen und zu den Gemeinschaften gehörte, wenn wir da etwas schadenfroh gucken wollen, dann stellen wir fest, dieselben Probleme haben wir selbstverständlich in allen Institutionen. Das liegt einerseits natürlich an dem Aufbau unserer Bevölkerung, dass weniger junge nachkommen als alte ableben. Und das äußert sich natürlich auch in den Gemeinden. Es liegt aber vor allen Dingen natürlich an der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, in der wir sind. Man kann viele Faktoren anführen, aber drei bestimmende werden immer wieder genannt, die wir kurz nur ansprechen wollen. Es ist einerseits die Individualisierung der letzten zwei Jahrhunderte, dass wir nicht mehr in Land, in Kirche, in Institution denken, sondern dass der Einzelne, dass das Individuum, das einzelne Subjekt eine zunehmende Rolle und Bedeutung spielt. Der Individualismus ist eine Entwicklung, die sich ausgeprägt hat seit der Aufklärung. Aber man muss sagen, es ist eigentlich eine Entwicklung, die sich schon vorher abzeichnete. Wie weit zurück? Nun fangen wir beim Sündenfall an. Dass das Ich sich in Abgrenzung vom Du und vom Wir definieren will. Mir geht es nicht um eine Kulturschelte. Es gibt ja auch positive Aspekte der Aufklärung, der Individualisierung. Denn Wir hatten ja vorher nicht den Himmel auf Erden auf dieser Welt, sondern vor dem Individualismus herrschte der Kollektivismus. Das heißt, der Einzelne zählt gar nichts, er ist untergeordnet, das Kollektiv mit seinen Interessen ist übergeordnet. Das heißt, die Interessen der Familie sind bestimmender als die des Einzelnen und selbst dann noch die Wahl des Ehepartners wurden eben kollektiv bestimmt und nicht individuell. Ob du dich verliebt hattest, war nicht entscheidend, sondern ob es dem Vermögen der Gesamtfamilie zuträglich ist. Also es wurde bestimmt, dass du es tust. Unsere Großeltern haben und Urgroßeltern noch selbstverständlich für das Vaterland ihr Leben geopfert. Im Ersten Weltkrieg, so sagt man, sind viele junge Männer mit Vehemenz für das Vaterland in die Schlacht gezogen, um dann zu sterben. Das Kollektiv war vorgegeben, so auch die Interessen und die Herrschaft der Kirche unhinterfragt. Das ist auch nicht Paradies, auch das, der Kollektivismus ist Sündenfall. Und wir haben heute ja durchaus Beobachtungen, dass es Traditionen gibt, dass es Nationen gibt und Kontinente, wo der Kollektivismus nach wie vor bestimmt ist, der Einzelne mit seinen Interessen keine Rolle spielt, ganz untergeordnet, nur das Kollektiv. Aber für die Gesamtentwicklung ist es heute viel schwieriger bis hin zum Gemeindebasar. Wenn man vor 50 Jahren fragte, wir haben Gemeindebasar, wer backt eine Torte oder einen Kuchen, dann hatte man nachher Kuchen für ein halbes Jahr für den Gefrierschrank, weil jeder selbstverständlich sich verpflichtet fühlte. Nicht, wenn man heute sagt, wer ist denn bereit, da zu sein, eine Aufgabe in der Gemeinde kontinuierlich zu übernehmen, gucken alle verlegen auf die Fußspitzen, weil der Individualismus auch zur Folge hat, dass nicht die Gemeinschaft an sich schon ihr Recht hat und insofern also der Individualismus. Das Zweite, und das ist natürlich bestimmend, ist die Säkularisierung, die Verweltlichung, die stattgefunden hat in den letzten Jahrhunderten und in Deutschland beschleunigt jetzt stattfindet. Als die Älteren unter uns in der Zeit der 50er und 60er Jahre in die Schule gingen, da war es noch so, dass man mit dem Schrecken des Dritten Reiches, des Neuheidentums und des Krieges das christliche Abendland beschworen hat. Und man hat die christlichen Werte nicht in Frage gestellt. Es war unmöglich, dass ein Politiker sich öffentlich gegen Gemeinde und Kirche äußerte. Das war im Pendelschlag gegen den Schrecken des Dritten Reiches, gab man sich christlich, mindestens traditionell. Und es gehörte gut bürgerlich dazu. In meiner Kindheit war ein Kirchenaustritt noch etwas, was in der Großstadt von Bad Ems mit 10.000 Einwohnern noch ein Skandal war. Man musste sich überlegen, ob man das tat, auch wenn man gar nicht gläubig war. Man wollte nicht auffallen in dieser Weise. Das ist heute anders. Die Säkularisierung ist fortgeschritten und sie ist wirksam. Und uns, die wir in den westlichen Bundesländern jahrzehntelang verwöhnt waren, dass wir nämlich tolerant erfahren haben, die Kirchen noch geschätzt wurden, die Gemeinden dabei waren. Wir spüren jetzt das, was früher in der DDR selbstverständlich war. Neulich rutscht mir jetzt raus, weil wir neulich zur Reformation in der ehemaligen DDR waren. In Wittenberg haben wir zur Reformation predigen können. Das war besonders schön auf der Kanzel von Luther. Und da sprachen wir eben mit den Christen, die in der DDR groß geworden sind, jetzt auch in der Politik sind. Und sie haben eine ganz andere Leiterfahrung gemacht. Sie haben die Offenbarung schon live erlebt, wo wir sie nur theoretisch studiert haben. Nicht, also dieser Widerstand, der da war. Nun war es so, dass früher die Freikirchen und die Gemeinschaften und die Hauskreise oft sagten, ja, die Landeskirche ist ja sowieso nicht mehr wirklich Kirche Jesu Christi, die EKD ist ja nicht eine wirklich christliche Veranstaltung, die kann man ja getrost einfach im Sinkflug verschwinden lassen. Und ich habe schon damals immer gewarnt und habe gesagt, passt auf, kulturell. Es ist nämlich so, dass jahrzehntelang die Freikirchen im Windschatten des Ozeanriesen der katholischen und der evangelischen Kirche gesellschaftlich gesegelt sind. Und der Wind, der eigentlich kommen konnte, wurde abgefangen, weil es gesellschaftlich immer noch ein Verhältnis zwischen Politik und Kirche gab. Das heißt also, wir hatten einen Schonraum politisch und es haben die Freikirchen kulturell mit profitiert von den Ozeanriesen, die sehr unbeweglich waren, nicht? Und insofern also ist jetzt die Beschleunigung, das Abbauen des Ansehens der katholischen Kirche, der evangelischen Kirche, schlägt auch auf die Freikirchen zu, auch wenn das, was kritisiert wird, bei den Freikirchen gar nicht bestimmend sein muss. Individualismus, Säkularisierung und Pluralisierung. Früher hatte man als Gemeinschaft, als Staat, als Gemeinde, als Gemeinschaft das Bedürfnis, sich auf Werte zu einigen. Also alle Institutionen, die Menschen vereinigt hatten, hatten zugleich auch das Bedürfnis, eine gemeinsame Überzeugung, ein Bekenntnis, ein Grundsatzprogramm zu formulieren. Heute ist es schwierig, in einem Hauskreis ein Grundsatzprogramm zu formulieren, weil wir mehr eine Patchwork-Orientierung haben. Das ist schon im Religiösen so, nicht? Wo kommen wir her? Früher gab es eine klare Scheidung, bist du Pietist oder bist du Pfingstler? Und die Berliner Erklärung stand als Trennwand dazwischen und hat es verhindert, dass es irgendwelche Irritationen wechselseitig gab. Aber das ist natürlich, diese Trennwand hat sich lange aufgelöst. Auch hier wieder, ich sage das nicht kritisch, rein analytisch, weil es ja Vor- und Nachteile hat. Heute kann man in einem Hauskreis sein, der eine ist katholisch, der andere ist landeskirchlich evangelisch, der andere freikirchlich evangelisch, der vierte, da bin ich ja schon, nicht, ist charismatisch, nicht, und dann ist jemand wieder evangelikal und dann ist jemand postevangelikal und dann ist er prä-postevangelikal oder post-postevangelikal. Das heißt also, wir zersplittern uns in Tausende von Überzeugungen. Das ist schon so, wenn es um Zentrales geht, wie Kreuz und Auferstehung. Das wird noch viel schlimmer, wenn man an Gemeinde denkt und wenn man vollends kurz vor dem Wahlkampf überlegt, was wählen wir als Christen, dann ist ein Kreuzzug schon angelegt, nicht? Und die Diskussionen gehen auseinander. Das heißt, es sind die äußeren Umstände, die sich verändert haben. Und da sind wir nicht eine heile, unberührte Welt, sondern wir sind selbst Kinder der Zeit. Und insofern spielt es in unsere Verhältnisse hinein. Die Individualisierung, also dass der Einzelne im Mittelpunkt steht, dann die Säkularisierung, die Verweltlichung und die Pluralisierung, dass nicht das Bestreben ist, wir wollen eine gemeinsame Überzeugung formulieren, sondern es ist nicht möglich zu sagen, was macht unsere Gemeinde aus. Heute ein Glaubensbekenntnis zu formulieren, ist auch in der kleinsten Gemeinde kaum noch einvernehmlich möglich. Und müssten wir heute ein Grundgesetz neu beschließen, erstens würde die Präambel rausfliegen mit dem Gottesbezug und zweitens ging die Keilerei dann gleich los. Wir würden, glaube ich, als Republik es auch nicht schaffen. Aber eben, das spielt auch in unsere Gemeinden hinein. Nun haben wir das Wachsen im Blick. Und dann sind wir natürlich versucht zu sagen, ja, da gab's doch was im Neuen Testament. Und wir denken wehmütig an die Apostelgeschichte, also an die Urgemeinde und die frühe Kirche, zunächst in Jerusalem und dann in der Verbreitung. Wie es in Apostelgeschichte 5, Vers 14 heißt, es wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten. Und Apostelgeschichte 9, 31, so hatte nun die Gemeinde Frieden und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Oder Apostelgeschichte 12, 24, und das Wort wuchs und breitete sich aus. Das fasziniert uns. Und wir sehnen uns danach, dieses quantitative Wachstum zu erleben. Freilich, ein quantitatives Wachstum ist noch kein Selbstzweck, weil man quantitativ natürlich wachsen kann, aber im Neuen Testament eigentlich die Zahlen nicht die Rolle spielen, sondern wo immer, wie bei unserem Text, auf den wir zusteuern, dem Epheserbrief, es nicht um quantitatives Wachstum, sondern primär um qualitatives Wachstum geht. Das heißt also nicht statistisch nach Zahlen wachsen ist das erste Ziel, sondern das qualitative Wachstum. Und wenn im Neuen Testament auch die Zahlen dann wuchsen, nicht deshalb, weil die Propaganda gestimmt hat, sondern deshalb, weil die Gemeinde wesentlich lebte und diese Wesentlichkeit der Gemeinde dann auch neu Menschen angezogen hat. Wenn wir uns in diesem Kreis nun zu diesem Thema Wachsen der Kirche quantitativ oder qualitativ, Wachsen der Gemeinde quantitativ oder qualitativ versammeln, mag es jedem selbstverständlich sein, dass wir uns dazu am Neuen Testament orientieren. Das ist insofern, als das Neue Testament ja quasi unser Grunddokument ist, unser Gründungsdokument von dieser Zeit her und die Grundlagen des christlichen Glaubens dort enthalten sind. Das Zeugnis von Jesus Christus, das Evangelium von Jesus Christus ist uns zugänglich im Kanon der 27 neutestamentlichen Schriften. Es ist aber nicht nur aus Tradition so, dass wir uns an der Bibel orientieren, sondern es ist auch sehr plausibel, das zu tun. Wenn wir auch in unserem privaten Leben in einer Krise sind, in einer Neuorientierungsphase sind, ist ein natürlicher Reflex, dass wir zurückgehen in unserem Leben zu dem Punkt, als wir noch orientiert und zuversichtlich waren. Das heißt, wenn wir erschrecken, wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, wenn wir die Selbstverständlichkeit unseres Alltags plötzlich erschüttert sehen, also wir sind als Studierende durch eine Prüfung gefallen oder wir haben unseren Arbeitsplatz verloren oder eben alles ist in Ordnung und finanziell sind wir abgesichert, aber wir gehen in Pension oder Rente und plötzlich ist der Rahmen und die Strukturierung unseres Alltags erschüttert, dann gehen wir zurück. Ich bin mit meinem Kölner Großvater oft in der Eifel gewandert und da gab es immer wieder Moore. Und wenn man bei einer Moorwanderung plötzlich merkt, dass es quietscht, dass die Sohle unter Wasser steht, dass schon der Knöchel unter Wasser steht und dass bei mir als kleinem Kind schon das Knie fast erreicht war, dann läufst du nicht bedenkenlos einfach weiter ins Chaos, sondern du gehst ganz vorsichtig zurück zu dem Punkt, als du noch festen Boden unter den Füßen hattest. Ein weniger dramatisches Beispiel in der Jungschararbeit, wenn man eine Schnitzeljacht macht und man rennt im Überschwang von Schnitzel zu Schnitzel, von Kennzeichnung zu Kennzeichnung und plötzlich findet man nichts mehr. Was macht man? Die Dummen sagen, lauf einfach weiter, es wird schon wieder was kommen. Aber dann kommst du nie zu Hause an. Die Klugen sagen, lasst uns zur letzten Kennzeichnung zurückgehen, um uns neu zu orientieren. Und das dritte Beispiel kennen wir aus Italien, als verwöhnte Deutsche, die wir wandern mit unserem Alpen- und Berg- und was weiß ich Verein. Da kriegst du ja ein Schild ans andere, sodass du dich sofort orientieren kannst beim Wandern. Wandere mal in Norditalien, dann kriegst du einen Wegweiser, der führt dich mitten in den Stacheldraht und dann führt dich ein Wegweiser und dann kommt lange keiner und dann stehst du vor einem Abgrund. Da tust du gut dran, nicht einfach weiterzulaufen und sagen, es wird schon funktionieren, du musst zurückgehen zum Ausgangspunkt der Ziele. Warum? Nun, manchmal nimmt das seltsame Formen an. Wenn der Vater in Rente geht, dann irritiert er seine Familie, weil er eventuell auf den Speicher geht, macht eine alte Kiste aus, holt die Lederjacke raus und als Rocker holt er sein altes Moped aus der Garage, staubt es ab und macht wieder einen auf jugendlich. Das hat etwas Albernes für die Außenstehenden, aber diese Selbstvergewisserung, da hatte ich noch Halt, hat ja einen tieferen Sinn. Wenn man nur von der Vergangenheit spricht und sagt, wie war das damals so selig, dann ist das natürlich eine Alterserscheinung und keine Neuorientierung. Aber es ist notwendig, zurückzugehen zu den Quellen und zwar nicht als Selbstzweck, sondern zur Neuorientierung. Das, was wir erreichen wollen, ist die Besinnung auf den Ausgangspunkt der Ziele, die Perspektive des Anfangs. Und dies gilt selbstverständlich auch für uns als Christen, weil das Neue Testament Zeugnis ist vom Evangelium von Jesus Christus, von seinem Leben, seinem Sterben und seiner Auferstehung und den Anfängen der Kirche. Nun haben wir von den Anfängen der Kirche mit dem Begriff der Urgemeinde oder Urkirche schon eine so romantische Vorstellung. Und da mag es überraschen, dass die Orientierungskraft der Rückbesinnung auf die Anfänge, dass das Zurückschauen auf die Gemeinde im Neuen Testament nicht deshalb fasziniert, weil damals alles ganz leicht, ganz einfach und ganz klar war. Wir verdanken die meisten Briefe des Neuen Testamentes dem Umstand, dass es in der Kirche von Anfang an Probleme gab. Herausforderungen gab. Und so belehrt uns das Neue Testament über diese Perspektive, wie können wir mit Problemen in der Gemeinde umgehen? Was sind die Methoden, die Orientierungen, was sind die Möglichkeiten, in Krisen, in Anfechtungen weiterzukommen und uns zu entwickeln? Das heißt also, die Geschichte der Urgemeinde, das beziehen wir auf die Jerusalemer Gemeinde, die zunächst eben ja hebräisch, aramäischsprachig war, und die Urkirche, also die Kirche des ersten Jahrhunderts, die im Neuen Testament bezeugt ist, da war es von Anfang an so, dass sie eben Herausforderungen hatte und dass sie mit diesen Herausforderungen umgehen musste. Sie war nicht ideal. Das Ideal war Jesus Christus. Und die Gemeinde war nun von Jesus Christus und der Orientierung an ihn inspiriert, begründet und orientiert, wie sie miteinander leben wollen. Also, das Faszinierende wird heute für uns sein, dass es nicht eine romantische Erinnerung an die seligen Anfänge ist, sondern eine inspirierende Orientierung an dem, was damals Perspektive war, was Grundlage war der ersten Kirche. Auf eine Weise wird es uns überraschen, dass im Neuen Testament alles noch viel einfacher war als bei uns heute. Ich beginne mit den Begriffen. Was sind denn die angemessenen Begriffe? Nun, wenn wir von unserem Sprachgebrauch ausgehen, dann gebrauchen wir den Begriff der Kirche in der Regel übergeordnet, also die Weltkirche, nicht das ist die Gesamtorganisation. Bei einer Freikirche denken wir dann auch eben, wie immer sie organisiert sind, von dem Ganzen her, von der Spitze her. Und den Begriff der Gemeinde gebrauchen wir in der Regel dann für die konkrete Gemeindeversammlung, die dann organisiert ist am Ort. Kirche, Gemeinde. Dann gibt es in der Gemeinde natürlich noch Gruppen, also zum Beispiel Hauskreise, und die sind untergeordnet. Und in der Landeskirche ist dann in Hinsicht auf die Sakramente immer die Frage, darf in einem Hauskreis Abendmahl gefeiert werden oder nicht? Gehört das nicht in die Gemeinde? Und das muss die Kirche dann regeln. Das heißt, wir haben diese verschiedenen Hierarchien. Und die Frage ist immer, wie verhält sich der Hauskreis zur Gesamtgemeinde? Und das ist natürlich kein landeskirchliches Problem, sondern das kennt ihr in Freikirchen genauso. Nicht, wie ist das Verhältnis von dem kleinsten Treffen zu der Gesamtgemeinde? Ich erinnere mich an eine Tübinger Gemeinde. Da war zwischen den Generationen der Musikstil einfach nicht mehr zusammenzuhalten. Und dann kamen sie auf die geniale Idee, wir machen einfach zwei Gottesdienste. Nicht also für die Alten, die sowieso früh aufstehen, machen wir einen traditionellen Gottesdienst und dann anderthalb Stunden später für die Jungen, die eh länger schlafen, da machen wir dann einen entsprechenden Gottesdienst. Und bei den ersten wurde das Harmonium mit seinem Asthma bemüht, nicht? Und dann war alles in Ordnung mit alten Reichsliedern, nicht? Und dann hatte man für die Jungen Freiheit, dann musste man nicht so eine dämliche Plexiglaswand aufstellen für das Schlagzeug, dann konnte man den Kirchturm zum Schwingen bringen, nicht? Also, es war toll getrennt, aber nach einem Jahr merkten sie, jetzt sind wir zwei Gemeinden und sind nicht mehr eine Gemeinde. Wir müssen wieder einen Gottesdienst finden, wo beide vorkommen. Und jeder kann ja immer noch seine Gebetsnacht haben und seine Hymnennacht und so weiter. Also die Frage, wie ist das Verhältnis? Im Neuen Testament ist die Überraschung, dass es nur einen Begriff gibt. Und ich habe das auch aufgeführt auf dem Zettel auf der Rückseite unter erstens. Das Neue Testament unterscheidet noch nicht zwischen Kirche und Gemeinde. Es kennt nur einen Begriff, Ecclesia oder Ecclesia, je nachdem, ob man es lateinisch ausspricht, Ecclesia oder Ecclesia griechisch. Das wird im Neuen Testament für die Kirche in ihrer vielfältigen Gestalt gebraucht. Das heißt also, Gemeinde ist die Bezeichnung für die gesamte Kirche. Also die weltweite Kirche im übergreifenden, im überregionalen Sinne. Und wenn im Neuen Testament von der Gemeinde die Rede ist, dann in der Regel ist es die Gesamtgemeinde. Was ist damit gemeint? Das sind alle Christen, alle Menschen aller Zeiten, an allen Orten, aller Konfessionen, aller Prägung, aller Nationen, die den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen und dem Vater Jesu Christi in dem Abba ihren Herrn erkennen, die auf Vater, Sohn und Heiligen Geist getauft sind, zu allen Zeiten. Das heißt also, die, die schon verstorben sind, und die ersten Christen verstarben ja, 1. Thessalonicher 4, schon zum Entsetzen der Gemeinde, nicht, die haben gar nicht damit gerechnet, dass Christen sterben können vor der Wiederkunft. Die waren schon im Paradies mit Christus, und inzwischen haben sich im Paradies einige angesammelt über die 2000 Jahre, und jetzt die Lebenden und die Gemeinde auch diejenigen, die kommen. In diesem allgemeinen Sinne wird es nicht nur bei Paulus immer wieder in den angegebenen Belegen ausgeführt, sondern auch Matthäus 16, Vers 18, wo Jesus sagt, du bist Christus, auf diesem Feld will ich meine Gemeinde bauen und gründen. Das heißt also, der Begriff der Gemeinde gilt für die Gesamtkirche. Jetzt mögen wir irritiert zurückfragen, ja halte mal, was ist denn dann mit dem Begriff der Kirche? Der Begriff Kirche kommt aus dem Griechischen, dem Herrn gehörigt, Kyriakos. Und er wurde im Neuen Testament zum Beispiel zu dem Tag des Herrn nicht gebraucht, also Kyriakos auf Hemera bezogen. Und entsprechend also ist im Neuen Testament Kirche, Kyriakos, nicht auf das, was wir Gemeinde nennen, sondern es ist dem Herrn gehörig. Und das gilt natürlich für jede Gemeinde. Also diese spätere Unterscheidung von Kirche und Gemeinde ist begrifflich im Neuen Testament nicht angelegt. Es heißt immer Gemeinde. Ich gehe zunächst die verschiedenen Abstufungen durch. Es ist die Gesamtgemeinde. Dann ist es die Kirche, die Gemeinde einer Provinz oder einer Landschaft. Also die Gemeinde oder die Gemeinden in Judäa, die Gemeinden in Asia, das ist Westtürkei, in Mazedonien. Das heißt also, heute würden wir sagen, die Landeskirchen, nicht die Provinzkirchen. Also die Gemeinde von Judäa, die Gemeinde in Galatien, und das bezieht dann jeweils die Provinz, die Landschaftskirche. Drittens, und das ist das, was uns geläufig ist heute, wenn wir von Gemeinde reden, es ist die Gemeinde vor Ort. Es ist die Gemeinde vor Ort. Also die Gemeinde Gottes in Korinth, die Gemeinde Gottes in Thessalonich, die Gemeinde Gottes in Philippi. Und so entsprechend natürlich war auch die Gemeinde in Rom angesprochen. Freilich überraschend, sie kommt nicht als Adresse vor. Das liegt aber nicht daran, dass Paulus die Gemeinde in Rom nicht anerkennt, sondern das hat politische Gründe. Hätte er da geschrieben, dass er an die Gemeinde, die Versammlung in Rom schreibt, wäre die geheime Staatspolizei des Kaisers sehr aufmerksam geworden und hätte sie sofort ausgehoben. Das heißt, Paulus muss vorsichtig sein, dass er der feindlichen Herrschaft gegenüber keinen Vorwand liefert. Aber natürlich redet er von der Gemeinde in Rom und setzt es voraus. Und viertens nun, und jetzt wird's spannend, Paulus redet auch die Hausgemeinden an als Gemeinden. Die Gemeinde in den Häusern von Priska und Aquila, die Gemeinde im Haus des Philemon. In Rom, wenn ihr Römer 16 anschaut, kommt ihr auf eine überraschende Entdeckung. In der Grußliste in Rom werden mindestens 7 Hausgemeinden erwähnt in den Grüßen. Die Urgemeinde und die frühen Gemeinden der neutestamentlichen Zeit haben sich in Hausgemeinden getroffen und bestanden aus Hausgemeinden. Das heißt, die Grundform der Gemeinde Jesu Christi ist die Hausgemeinde. Also wenn wir heute fragen, wie verhält sich jetzt ein Hauskreis zur Gemeinde, dann sagen wir immer, das mit dem Hauskreis muss man im Auge behalten, dass die nicht selbstständig werden. In der neutestamentlichen Zeit war es umgekehrt. Warum? Nun, es gab noch keine Kirchen, selbstverständlich nicht. Das war im 4. Jahrhundert ja erst nach Konstantin dann das, was selbstverständlich wurde, dass Kirchengebäude gebaut wurde. Aber es gab auch noch nicht wie im 3. Jahrhundert bei reichen Christen extra Kirchenräume, dass sie also in ihrer Villa einen Sakralraum einrichteten, sodass die Gemeinde sich dort treffen konnte. Sondern man hat sich in den Häusern getroffen, und auffällig, wie häufig es eben Häuser von wohlhabenden Frauen sind, sodass die Gemeinde nach den Frauen dann benannt werden. Das Spannende nun ist im Neuen Testament, dass das Verhältnis von Hausgemeinde zur Gesamtgemeinde Jesu Christi, der Christen aller Zeiten an allen Orten, nicht organisiert ist und strukturiert ist, sondern von dem Wesen her bestimmt wird. Die Gemeinde Gottes in Jesus Christus oder die Gemeinde Jesu ist die weltweite Kirche. Aber was ist denn dann die Hausgemeinde? Ja, das ist höchstens ein Promille der frühen Kirche. Nein, die Hausgemeinde, in der sich nicht nur wie in der Synagoge 10 Männer mit Anhang treffen, sondern die Hausgemeinde, wo sich wie viele treffen im Namen Jesu? 2 oder 3. Das ist, wir lesen das so als Ermutigung für unseren Hauskreis, aber das ist für unser Thema so entscheidend. Schon die kleinste Versammlung von 2 oder 3 Personen im Namen Jesu Christi, die ihn als Kyrios anrufen und anerkennen, das Evangelium miteinander teilen und Gott loben, ist Gemeinde Jesu Christi im Vollsinn. Sie ist nicht die ganze Gemeinde Jesu Christi, aber sie ist Gemeinde Jesu Christi im Vollsinn. Die Gemeinde Jesu Christi wird nicht konstituiert, begründet durch die Summe aller Hausgemeinden. Also als wäre das ein Mosaik, dass man sagt, also ich habe ja hier nur ein kleines Stückchen, das ist die Hausgemeinde, aber jetzt muss ich alle Stückchen zusammensetzen und wenn ich das letzte gefunden habe und setze es ein, dann kann ich sagen, das ist jetzt die Gemeinde Jesu Christi. Die Einheit der Kirche wird nicht konstituiert durch die Vollzähligkeit der Gemeinden, sondern durch ihren einen Herrn, Jesus Christus. Das heißt, was hält die frühen Kirchen zusammen? Es ist Jesus Christus in Person. Es ist das Zentriertsein auf Jesus Christus, was die Einheit stiftet. Wir haben heute ja mehrere Einheiten, können nachher auf Details auch noch gehen, aber ich möchte es nur kurz andeuten. Es ist faszinierend, dass die frühe Kirche keine Struktur hatte. In dem Sinne, dass sie sich zusammensetzten auf einem Konzil und sagten, wir müssen das jetzt mal regeln, wir müssen Gemeindeordnungen formulieren. Sie hatte auch keine Hierarchie in dem Sinne, dass sie sagt, also wir müssen Ordnung reinbringen, einer muss das Sagen haben und deshalb müssen wir sagen, wer ist jetzt der Bischof? Aus der späteren Entwicklung würden wir sagen, aha, das sind die Anfänge für Petrus als den ersten Papst, nicht? Von da aus wird es runter organisiert, wie wir es dann in der späteren Tradition der Kirche hatten, von Rom, vom Vatikan aus durchstrukturiert, in der evangelischen Kirche eben ein bisschen neidisch gucken wir Evangelischen dann immer, wenn wir strukturverliebt sind, nicht auf die katholische Kirche. Also Hannover, die EKD wäre auch gerne etwas wie der Vatikan. Es gelingt ihr nur nicht, weil die Landeskirchen ihren eigenen Kopf haben, nicht? Aber man hat immer das Bedürfnis zu strukturieren, eine Hierarchie zu haben, um das Ganze regierungsfähig zu halten. Das gab es im Neuen Testament nicht. Es gab etwas, was eine Hilfe war für die ersten Jahre. Jesus ist im Jahre 30 plus minus gekreuzigt und auferstanden. Petrus und Paulus sind 64 wohl als Märtyrer beide gestorben. Auch der Herrenbruder Jakobus, der Bruder des Herrn, der dann führend war in Jerusalem als Säule, ist auch in den 60er Jahren gestorben. Das heißt, für diese ersten Jahre von 30 bis 64 war es natürlich eine enorme Hilfe, dass es geborene Autoritäten der Kirche gab, nämlich die Apostel, das heißt die 12 Apostel, nicht mit dem Nachgewählten, und Paulus, Barnabas und die wenigen anderen, denen der Auferstehende selbst begegnet ist und hat sie beauftragt und hat ihnen das Evangelium offenbart. Das heißt, es ist gar keine Frage natürlich, dass diese geborenen Autoritäten für die Gemeindenorientierung waren. Und gab es Irritationen in Antiochien, was ist jetzt mit Judenchristen und Heidenchristen und gemeinsam Abendmahl? Dann war es klar, dass Petrus und Paulus gefragt wurden, was sagt ihr? Ihr habt den Herrn gekannt und euch ist der Auferstandene begegnet, euch hat er das Evangelium offenbart. Das war natürlich eine enorme Hilfe. Aber die Apostel hatten nicht in einer Hierarchie einfach das Sagen und konnten durchregieren. Nur ein Fall angedeutet, gerade in Antiochien, Galater 2, 11 folgende. Da war der Streit zwischen denen, die die Tora als Grundlage der Gemeinde Jesu Christi achten, das Mosegesetz mit Beschneidung und Ritualgesetzen, und die Heidenmission, die Paulus angeregt hatte, die sagten, wir sind frei vom Gesetz, es gilt nur die Bindung an Jesus Christus. Und da war es so, dass nun Petrus und Paulus sich verschieden verhalten haben. Das heißt, das war der Worst Case der Urkirche, dass nämlich zwei die als Autoritäten anerkannt waren, verschiedene Verhaltensweisen hatten. Petrus wollte es weder mit Jerusalem verderben und den Judenchristen dort, noch hatte er etwas gegen Heidenmission, denn Gott selbst hat ihn ja zur Heidenmission eindrücklich gebracht, Apostel 10 und 11, nicht nachdrücklich mit Vision und Ermahnung. Und dann musste der Heilige Geist bei der Taufe auch noch kommen, bevor das Wasser kam. Nicht also, damit Petrus endlich kapierte, die Heiden gehören auch dazu, und hat es umgesetzt. Aber ihm ging es als Pontifex, als Brückenbauer, um die Vermittlung. Und vor lauter Vermittlung hat er aus Sicht des Paulus dann die Grenzen nicht mehr klar bezeichnet. Da widersprachen sich zwei Apostel. Das ist der Worst Case, der schlimmste Fall, der eintreten kann, nicht für eine frühe Kirche. Was hat Paulus gemacht? Er hat nicht mit seinem Fuß aufgetreten und gesagt, ich bin aber vom Auferstandenen berufen worden und ich bin ausgebildeter Schriftgelehrter, ich habe das letzte Wort. Und Petrus hat auch nicht mit dem Fuß aufgestampft und hat gesagt, aber ich war vor dir dabei, Paulus, deshalb gilt mein Wort mehr. Sondern Paulus hat Petrus auf die Wahrheit des Evangeliums angesprochen. Also nicht, weil ich es sage, ist es richtig, obwohl er Apostel war, also von Christus beauftragt, sondern er hat gesagt, wir wollen uns am Evangelium orientieren. Das heißt, das Evangelium von Jesus Christus, das war das Band, das die Einheit bildete. Und natürlich das Evangelium von Jesus Christus als das Evangelium des auferstandenen Herrn, der ja lebendig war und lebte. Aber weil ja Christus sich offenbart hat im Evangelium, konnte man sich beziehen und sagen, unser Herr Jesus Christus hat als der Irdische gesagt, er hat als der Auferstandene gesagt, hier haben wir es belegt im Evangelium, das wir bekennen. Und das ist der Maßstab. Es mag euch jetzt vertraut im Ohr klingen, wenn wir sagen, also ist praktisch Christus das, was wir im Streit eben als Mitte sehen müssen. Und die Reformation hat es so schön formuliert, entscheidend ist in Streitfragen und bei Unklarheit in Hinsicht auf verschiedene Stellen der Schrift, das, was Christum treibet, also was Christus fördert. Nicht also, wenn Christus gefördert wird, wenn er verehrt wird, wenn er im Mittelpunkt steht, dann ist das das, was richtig ist. Und diese Formel, was Christum eigentlich, aber oft sagt man, was Christus treibet, die wird natürlich heute auch in Synoden immer wieder gebracht. Und ich erinnere mich an unzählige Debatten, nicht, dass es dann um Umgang mit verschiedenen Normen ging. Und dann haben alle Seiten gesagt, entscheidend ist doch, was Christum treibet. Das war aber zur Floskel geworden, weil jeder etwas anderes drunter verstand. Sodass mir einmal reinrutschte und sagte, das ist nicht das, was Christum treibet, das ist das, was Christum zur Verzweiflung treibet. Also das ist keine Formel, die man einfach verzwecken kann und man kann sich nicht so einfach machen und sagen, aber was ich sage, das ist das, was Christus sagt. Wie kam die Gemeinde auf diesen Begriff Ekklesia, ob Weltgemeinde oder Hausgemeinde? Nun, es bedeutet, wie sinnvoll eigentlich die Herausgerufene, die Zusammengerufene, sodass also die Wortbedeutung im Griechischen so schön ist. Wir sind die Berufenen, wir sind die Zusammengerufenen. Freilich, der Begriff wurde ja nicht von Christen erfunden, er war im politischen Raum üblich für die Versammlung der wahlberechtigten Bürger. Er war üblich für die Heeresversammlung, das heißt, man hat die Bürger, die bestimmen durften, man hat das Heer, das zur Verteidigung antreten musste, zusammengerufen und sie waren die Vollversammlung der Bürger, sie waren die Heeresversammlung. Das bedeutet, wenn Christen sich selber jetzt Ekklesia nannten, dann war zunächst unklar, ja, ist da eine Bürgerversammlung, wir haben es gar nicht ausgerufen gehört, ist Krieg oder warum gibt es eine Ekklesia, was ist denn los? Deshalb hat die Christen immer dazu gesagt, es ist die Versammlung Gottes. Wie schon das Judentum zwischen den Testamenten von Kahal El sprach, von der Versammlung Gottes. Es ist die Versammlung Gottes. Es ist die Versammlung Gottes in Jesus Christus. Es ist die Versammlung, die Gemeinde Jesu Christi. Es ist ganz klar, es geht um die Versammlung Gottes, aber nicht um irgendeine, sondern es ist ja christlich, das heißt also die Gemeinde Jesu Christi, und das ist kein Gegensatz, sondern die Versammlung Gottes in Jesus Christus ist eben das, was Gott durch Christus zusammenruft. Wir sind die Versammlung Jesu Christi. Und diese bürgerliche Sinn der Vollversammlung und der Heeresversammlung war für die ersten Christen deshalb so faszinierend, weil sie sich als die Vorhut, die Versammlung des kommenden Herrn verstanden. Das heißt also, wir sind die Bürger und nicht die Fremdlinge. Und wir sind freilich natürlich im übertragenen Sinne der geistlichen Waffenrüstung. Wir kämpfen für das Evangelium, aber unser Schwert ist natürlich nichts, was tötet. Das ist ja das Wort Gottes, nicht? Insofern also, es ist ja ein Kampf für das Leben, den wir betreiben. Wir sind die Heeresversammlung. Und 1. Thessalonicher 4 wird auch deutlich, wie die Parousie, die Erscheinung des Herrn, erwartet wird. Nämlich, er wird kommen vom Himmel her. Mit Fanfaren wie ein Kaiser, ein König, der in seine Stadt einzieht. Und die ihm Ergebenen, die ziehen ihm entgegen. Paulus sagt, wir werden entrückt werden, ihm entgegen. Die schon Verstorbenen, da waren die Thessalonicher erschrocken, haben die es dann verpennt, nicht im Wortsinne, weil sie ja dann schon tot sind. Und Paulus beruhigt sie und sagt, nein, erst werden die Gräber geöffnet, sodass die Verstorbenen aufstehen aus den Gräbern raus, dann werden wir gemeinsam verwandelt. Zieh ihm entgegen, um mit ihm, unserem König, einzuziehen. Das heißt, die Gemeinde Jesu Christi versteht sich also als die Heeresversammlung, die Bürgerversammlung des kommenden Herrn. Sie lebt ihm entgegen. Sie lebt ihm entgegen. Sie erwartet ihn, um mit ihm einzuziehen. Der Epheserbrief macht das besonders deutlich, weil im Epheserbrief betont wird, dass Gott in Christus bereits den Sieg in Kreuz und Auferstehung errungen hat. Das heißt, der Sieg über die Feinde ist schon geschehen. Aber Sünde, Tod und Teufel sind noch nicht vernichtet. Insofern also leben wir in einer Zwischenzeit. Nicht? Der Krieg ist schon entschieden, die Schlacht gegen den Tod und gegen das Böse und gegen die Sünde. Aber noch ist eine Zwischenzeit. Aber wir leben dem kommenden Herrn entgegen, und während in der Welt die Herrschaft des Friedens, der Gerechtigkeit und der Liebe noch nicht zu sehen ist, hier noch andere Herren, andere Gesetze regieren, und in diesen Tagen, in denen wir gerade leben, ist es ja uns auch beklemmend deutlich, nicht, die Gottesherrschaft hat sich eben noch nicht endgültig verwirklicht. Und die Offenbarung beschreibt es nicht, um uns zu erschrecken, sondern um uns zu trösten. Wenn all dies geschieht, bitte seid darauf vorbereitet, das ist keine Widerlegung des Sieges Christi, sondern das alles wird geschehen und dann wird er endgültig sich durchsetzen. Wir leben ihm entgegen, und die Gemeinde ist deshalb nach dem Epheserbrief die Fülle des Leibes Christi. Nicht, weil sie selbst erfüllt, was Christus nicht getan hat, das wäre vollkommen falsche Richtung, sondern weil in der Gemeinde die Herrschaft Jesu Christi sich bereits durchsetzen will und soll und kann. Das heißt, wir sind die Vorhut, die schon regiert ist von dem kommenden Herrn. Bei uns gelten schon die kommenden Gesetze des Reiches Gottes. Und deshalb auch die Orientierung in der Ethik nicht an der Welt, sondern an dem Kommen. Das hat, fällt es euch auf, eine ganz faszinierende Bestimmung unseres Zustands. Die Gemeinde Jesu Christi als die dem Herrn entgegenlebende, entgegenziehende Gemeinde hat etwas Vorläufiges. Sie ist eine vorläufige Größe. Und zwar vorläufig im doppelten Sinne. Bei uns gilt schon, was im Himmel gilt. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden und in unserer Mitte. Das heißt, wir orientieren uns schon an der kommenden Königsherrschaft Gottes. Wir wollen nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn leben, was ja recht ist, schon gar nicht wollen wir uns rächen, sondern wir wollen uns so verhalten, wie es im Himmel normal ist. Und es mag dich als Christ, wenn du deinen Glauben lebst, mal jemand angesprochen haben und gesagt haben, sag mal, bei euch in der Gemeinde und bei dir erlebe ich etwas, das passt überhaupt nicht in die Welt. Nicht, das ist so besonders und dass du immer noch freundlich bist und immer noch vergibst und immer noch liebst, nicht, das ist so außergewöhnlich. Dann ist deine passende Antwort, du, im Himmel sind sie alle so, da ist das ganz normal. Nicht, da werden wir alle so sein. Das heißt, wir antizipieren die Herrschaft Christi, denn er ist ja schon Herr und er ist schon Realität im Geist in unserem Leben. Aber wenn ich so schön, ich liebe ja die Wortspiele, das habt ihr schon gemerkt, nicht? Wenn ich so schön sage, vorläufig, heißt das nicht schon, bei uns ist es schon, wir sind die Vorhut Jesu Christi, sondern all unsere Institutionen sind vorläufig. Sie sind auf Erübrigung angelegt. Und was immer wir uns, ihr habt ja auch Strukturdebatten, nicht? Und Ämterklärungen und was, was immer wir liebevoll für die Zeit und den Raum auch vereinbaren mögen, es ist vorläufig. Ich erinnere mich an eine kirchenleitende Diskussion, da musste ich mich einmal schütteln. Da war die ernsthafte Frage zwischen einer Fakultät und dem Oberkirchenrat, ob eben die Kirche, es war natürlich die Landeskirche gemeint und der Bischof hoffte, dass seine Amtszeit noch nicht abgelaufen ist, nicht, ob diese, ob die Kirche im Himmel auch weiter existieren wird als Institution. Nicht, mir blieb die Luft weg, weil ich sagte, wie wäre es mal mit einem kleinen Blick ins Neue Testament? Nicht? Die Institutionen sind alle vorläufig, auf Zeit. Da haben sie ihren Sinn, da haben sie ihre Notwendigkeit. Aber wir wissen ganz genau, es ist ein Provisorium. Und es macht einen Riesenunterschied, ob du einen Palast baust für den Rest deines Lebens oder ob du nur für den Urlaub deinen Wohnwagen aufstellst. Das sind verschiedene Kategorien. Unsere ganzen Strukturen und Organisationen sind vorläufig. Was immer wir haben und was immer wir einrichten, es dient nicht der Eitelkeit, es ist kein Selbstzweck, sondern es soll nur zweckdienlich sein. Ich erinnere mich dran, eine junge Gemeinde hat sich frisch gegründet zum Entsetzen aller Kirchen, die da waren, weil es genug Kirchen eigentlich am Ort gab und sie wollten, dass ich bei ihnen predige. Das habe ich in dem Fall nicht zugesagt, weil der Streit so aktuell war und ich nicht da Öl ins Feuer schütten wollte. Aber die Einladung war dann, nachdem die Kirche erst 3 Wochen existierte, natürlich nicht als E-Mail geschrieben, sondern mit einem Brief und sie hatten schon richtig Siegel und alle Ämter und erster Vorsitzender, zweiter Vorsitzender, erster Prediger, zweiter Prediger, wo ich dachte, ich glaube, da ist irgendwie das Gleichgewicht etwas verrutscht. Nicht, da sind die Strukturen und die Ämter ja plötzlich wichtiger, als die Inhalte sind. Es ist vorläufig. Es ist absolut vorläufig. Da hat es seinen Sinn. Wir sind die Herausgerufenen. Wir sind die Versammlung Gottes. Und ja, wir sind die dem Herrn gehörige Gemeinde, die Kirche. Und entsprechend auch die Kirchengebäude sind Gebäude, die dem Herrn gehören oder der Tag des Herrn, der Sonntag, gehört dem Herrn. Wir haben nun einen Text zugrunde gelegt und abgedruckt, nämlich Epheser 4, 15, 16, an dem wir das, was wir formal nun eingeleitet haben, inhaltlich, glaube ich, sehr ergiebig und im Kontext des Neuen Testament uns vergegenwärtigen können. Epheser 4, 15 und 16. Lasset uns aber wahrhaftig sein in der Liebe. Und das Griechische ist hier changierend in der Bedeutung. Deshalb habe ich 2 Übersetzungen angeboten. Lasset uns aber wahrhaftig sein in der Liebe, beziehungsweise lasst uns die Wahrheit in Liebe bezeugen. Beides ist gemeint. Und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Hier haben wir unglaublich anschaulich vor Augen geführt, wie wir die Gemeinde Jesu Christi im Neuen Testament zu denken haben. Wir sind der Leib Christi. Der Leib des Gottessohnes war von 4:30, also 4:30 nach unserer Zeitrechnung, deshalb 4:00, nicht, also nicht natürlich 4:00 Jesu Geburt, sondern die Zeitrechnung wurde später etwas falsch berechnet. In dieser Zeit war der Leib des Gottessohnes welcher? Nun, der Leib Jesu von Nazareth. Das heißt, Gott war in Jesus leibhaftig auf dieser Welt. Johannes 1, Vers 14, nicht? Gott, der Logos, das Wort, wurde Fleisch, es wurde Leib, sodass wir ihn leibhaftig sehen konnten. Die Anwesenheit Gottes in Gestalt seines Sohnes, leibhaftig im irdischen Jesus. Mit Kreuz, Auferstehung und Himmelfahrt war aber Jesus nicht mehr leibhaftig als der Gottessohn auf der Welt, denn er hatte ja jetzt ein Auferstehungsleib und saß zu Rechten Gottes im Himmel. Er ist von dort her erschienen, auch schon den Auferstehungszeugen im neuen Leib, aber leiblich war er nicht mehr die Verleiblichung Gottes auf dieser Welt. Ist Gott jetzt nicht mehr gegenwärtig? Doch, er ist gegenwärtig. Nämlich in dem Leib seiner Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde Jesu Christi ist die leibhaftige Anwesenheit Jesu Christi. Sind wir Jesus Christus? Absolut nein. Das genau ist ja der Unterschied. Aber Jesus Christus möchte nicht nur im Geist gegenwärtig sein, sondern er möchte leibhaftig gegenwärtig sein. Und das ist er in der Gemeinde, die ihn anbetet, die ihn bekennt, die durch ihn gerettet ist und auf ihn zugeht und ihn erwartet. Die Bedeutung der Gemeinde ist bei Paulus generell, aber gerade im Epheserbrief nochmal herausragend. Deshalb die seltsame Formulierung in Kapitel 1, der Leib Christi, die Gemeinde, ist eben die Fülle seiner Anwesenheit. Er ist leibhaftig gegenwärtig. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, das ist Matthäus 18, da will ich mitten unter ihnen sein. Ich bin leibhaftig gegenwärtig. Insofern ist Jesus nicht abwesend, sondern er ist anwesend. So hat es nicht nur Paulus gesagt, so hat es Jesus selbst in den Abschiedsreden Jesu, Johannes 14, folgende gesagt. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Ich schicke nicht einen Beistand, einen Tröster in Gestalt des Heiligen Geistes, als wäre das ein anderer Gott, sondern in Gestalt des Heiligen Geistes kommen der Vater und der Sohn, um in eurer Mitte zu leben. Ihr in mir und ich in euch. Was ist das größte Geheimnis der Gemeinde? Was ist das größte Geheimnis einer segensvollen Gemeinde? Was ist das Geheimnis einer wachsenden Gemeinde? Es ist die Anwesenheit des auferstandenen Herrn und dass die Gemeinde diesen auferstandenen Herrn in ihrer Mitte Herr sein lässt und dass sie ihn wirken lässt. Also nicht nur Christus als Floskel, nicht nur Christus als Kennzeichen, sondern der Christus ist der Herr der Gemeinde und ist anwesend in ihrer Mitte. Wir sind der Leib Christi, die Verleiblichung Jesu Christi. Paulus hat diese Rede eingeführt in 1. Korinther 12, entsprechend auch dann in Römer 12. Es ist ganz faszinierend, der Epheserbrief hat das Thema Gemeinde ganz zentral, nämlich von dieser Grundorientierung her und Grundbesinnung her, was ist eigentlich das Wesen der Gemeinde? Dass im Korintherbrief noch mehr Belege für Ekklesia, für Gemeinde vorkommt, ist dort problemorientiert, weil Paulus nämlich die Gemeinde in ihrem Chaos wieder auf Linie bringen musste. Und da hat er es eingeführt bei den auseinanderstrebenden Parteien und Interessen, bei der Geltungssucht der einzelnen Begabten und Ämter, dass er sagt, ihr seid doch eine Einheit, ihr seid ein Leib. Und das ist das, was Gott will. Wir sind auf einen Leib getauft. Wir sind durch einen Geist getauft worden. Die Einheit ist bestimmend in der Verschiedenheit. Im Epheserbrief ist es nun schön, weil diese Aussagen, dass wir ein Leib sind, 1. Korinther 12, und die verschiedene Aussage des Paulus an anderen Stellen, dass Christus das Haupt ist, im Sinne, er ist der Herr, nicht also Haupt für Herr, hier zusammengeführt ist zu einem geschlossenen Bild. Wir sind ein Leib. Er kann gleichzeitig, und das ist uns schon begegnet in diesen Tagen, ich habe es unten unter der Anmerkung 3 zitiert, er kann ein zweites Bild gebrauchen und kann sagen, so seid ihr nun Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein, der Grundstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wieder ein traumhaftes Bild. Als Gemeinde sind wir der Tempel, die Wohnung Gottes. Das genau hat Jesus Johannes 14 gesagt. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. In Gestalt des Geistes kommen der Vater und der Sohn, um in euch und unter euch zu wohnen. Was mich fasziniert an dem Bild des Leibes wie an dem Bild des Baus, wo Jesus Christus der Eckstein ist, nämlich im Sinne des Grundsteines, den man zuerst setzt, das ist dann das Fundament, das alles trägt, aber zugleich die Orientierung, wie wird jetzt weitergebaut? Nach links, nach rechts, nach oben und nach unten, nicht der Grundstein entscheidet über den ganzen Bau. Sowohl bei dem Bild des Leibes wie bei dem Bild des Baus ist die Orientierung und die Zielvorgabe das Entscheidende. Also bei dem Chaos, das bei uns oft auf den Bauplätzen passiert, obwohl wir 3 Architekten haben und 5 Baupläne, also was da noch alles schiefgehen kann, da möchte man sich gar nicht vorstellen, man gibt jedem eine Kelle in die Hand und sagt, wir bauen jetzt mal. Ja, nach welchem Plan? Ja, jeder wie er denkt. Nicht? Was käme da raus? Fühlt ihr euch an eure Gemeindeverlaubsammlung erinnert? Das ist das Faszinierende, dasselbe beim Leib. Nicht so klein sind wir geboren und dann wachsen wir, aber nicht planlos. Das hat eine Vorgabe. Und es bekommt dem Organismus gar nicht, wenn da was planlos geschieht. Nicht, das ist ja dann immer, wenn Krankheiten kommen, wenn es nicht nach Plan geht. Das heißt, die Gemeinde Jesu Christi wächst nach Gottes Willen und Plan und Ziel. Das Haus Gottes wird gebaut. Es ist aber noch nicht vollendet, weil ja Christus noch nicht wiedergekommen ist, noch nicht alle Christen dabei sind. Und insofern sind wir immer noch eine Baustelle. Nun klingt uns in den Ohren, dass wir sagen, ja, wir wollen Reich Gottes bauen. Das ist die fromme Variante. Es gibt auch eine liberale Variante, die habe ich auf dem Kirchentag kennengelernt. Christus hat keine Augen außer unseren Augen, keine Hände außer unseren Händen, keine Lippen außer unseren Händen, unseren Lippen, keine Füße außer unseren Füßen. Also sind wir gefragt, wir müssen jetzt ran, sonst wäre Christus ja hilflos. Beide Bilder hinken. Warum? Reich Gottes bedeutet nicht ein bestimmter Bezirk. Reich Gottes bedeutet die Königsherrschaft Gottes. Wie komme ich als Mensch auf die Idee, zu sagen, jetzt mache ich mal Gottesherrschaft? Das geht ja gar nicht. Versteht mich richtig. Der gute Wille ist mir sowohl evangelikal, pietistisch wie liberal ja unbestritten. Da will jemand was tun, das ist ja auch gut. Nur wir überheben uns ja völlig, wenn wir meinen, wir könnten Gemeinde bauen. Wenn wir meinen, wir seien der Architekt und der Bauherr. Wir sollen, wie 1. Petrus es so schön sagt, als lebendige Steine uns Gott zur Verfügung stellen. Als lebendige und gesunde Glieder am Leib uns zur Verfügung stellen, damit der Herr der Gemeinde eben vom Haupt her das durch uns verwirklichen kann. Es ist so entlastend für uns, wenn wir verstehen, gerade wenn wir Verantwortung in Gemeinden haben, wir sind nicht die Bauherren, wir sind nicht das Haupt der Gemeinde. Wir haben es nicht in der Hand, wir können es von uns aus nicht verwirklichen. Das kann nur Gott. Das, was wir als Gemeinde sein können, ist der Raum und die Gemeinschaft, die Gott in sich wohnen lässt, ist die Verleiblichung dieser Orientierung von Christus her, dass er durch uns bestimmen kann. Und es ist ja so faszinierend bei diesem Bild des Leibes und des Hauptes, dass jedes Glied am Körper unmittelbar verbunden ist mit dem Haupt. Und zugleich ist die Verbindung mit dem Haupt verbunden mit der Verbindung des Leibes. Wir sind nicht in einer Religion, wo es eine Vermittlung zwischen Gott und Menschen geben muss, durch ein Priesteramt, durch eine Weihe. Wir haben natürlich Apostel, wir haben Prediger, wir haben Ämter, da können wir vielleicht noch drauf kommen, je nachdem, wie wir Zeit haben heute Nachmittag. Aber das alles sind nur Beauftragungen. Auch das Apostelamt ist eine Beauftragung. Das ist keine Würde. Das ist nichts, was man als Stern rumtragen kann und sagen, ich habe dieses Amt, als wäre das ein Weiheamt. Kein Christ bedarf der Vermittlung, außer durch Christus selbst, zu dem unmittelbaren Zugang zu Christus. Das spricht nicht gegen Gemeindeordnungen, die brauchen wir. Ich bin in der Jungscharbeit groß geworden und in der Andacht verkündigt man das Evangelium und anschließend muss man sagen, und was gilt ergänzend zum Evangelium für die Hausordnung, dass es morgen noch genauso viel Jungscharler gibt wie heute und nicht heute Nacht ein paar draufgehen. Das heißt also, Ordnung muss sein, unbestritten. Aber Ämter sollen auch sein. Es kann nicht jeder sagen, ich leite jetzt mal die Gemeinde, wir brauchen Strukturen, alles klar. Aber der Grundgedanke darf nicht verloren gehen, dass jede und jeder von uns deshalb zur Gemeinde Jesu Christi gehört, weil er unmittelbar von Christus selbst bewohnt wird, regiert und geführt. Keine Gemeinde und keine Gemeindeleitung kann dir deine eigene Christusbeziehung ersetzen oder über sie verfügen. Das ist das allgemeine Priestertum, von dem wir sprechen, eben daran anknüpfend, dass wir ein Geschlecht der Könige und Priester sind. Die Rücksichtnahme auf Ordnungen, auch das Anerkennen von Autoritäten, alles ist richtig und notwendig. Aber der Kern und der Herzschlag muss sein, jede und jeder von uns ist ein eigener lebendiger Stein im Bau. Dass ich das Bild so liebe, kann man nachvollziehen bei meinem Namen, nicht? Und ich bin nicht Eckstein, weil ich Grundstein bin. Ich bin auch nicht Apostel, wie der Christian ja auch nicht meint, er sei Jesus Christus, sondern er ist nach ihm benannt, nicht? Ein lebendiger Stein zu sein, ein Glied zu sein am Leib Christi. Was macht mich dazu? Nun die Zugehörigkeit zum Haupt. Alles, was ich bin, bin ich durch ihn. Würden wir jetzt aufhören, wäre es furchtbar schade. Aber wir haben noch zwei Gelegenheiten, denn als nächstes ist spannend die Frage, was heißt das denn, dass Christus unser Haupt ist?
Ja, das ist gut, dass es nicht aufhört, dass es nur eine Zäsur ist. Und wir danken dir ganz herzlich für die erste Einheit, für das erste Paket, das wir sacken lassen können. Und ich möchte gerne zum Abschluss dieser ersten Einheit mit uns beten. Herr Jesus Christus, das, was wir gehört und aufgenommen haben, darauf wären wir von unserer Seite aus nicht gekommen. Dass du uns so in diese Beziehung zu dir hineinsetzt, dass wir so mit dir verbunden sein dürfen, dass diese starke Bildsprache uns vor Augen steht, deines Leibes, deines Tempels, deiner Familie. Dafür wollen wir dir ganz herzlich danken. Wir danken dir für die Worte, die du uns gibst, auch im Epheserbrief. Wir danken dir für diese Beschreibung, die wir gehört und aufgenommen haben. Und es tut uns gut, uns daran wieder neu auszurichten und zu orientieren, darin unsere Inspiration zu haben. Das, was uns wirklich tatsächlich trägt und bestimmt, auch wenn wir an unsere sichtbare Gemeinde denken. Danke für deine Worte. Danke für deine Wegweisung, danke für deine Vorgaben, danke für deine Lehre. Wir ehren dich und preisen dich in unserer Mitte. Amen.